Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, also Willes Matchglück würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie laissez-faire und leichtfertig mit den Situationen umgegangen sind. Also das waren alles Abschlüsse, die für mich zielstrebig wirkten. Einfach die Präzision vermissen lassen. Torwart, absolut. Luca hat heute einen sehr guten Tag gehabt. Und hat da sicher auch seiner Mannschaft in zwei, drei Situationen enorm geholfen. Nein, also für mich ist kein Matchglück und was war es, auch keine fehlende Konsequenz. Natürlich muss man es wahrscheinlich am Ende so bewerten, aber nicht aufgrund von fehlender Zielstrebigkeit oder Schärfe. Das habe ich nicht gesehen.
Sebastian Hoeneß nach dem 1:1 des VfB Stuttgart im Kraichgau. Wir haben in der vergangenen Woche die Frage gestellt, kriegt der VfB im Kraichgau die Kurve? Irgendwie wissen wir, glaube ich, noch nicht so ganz, was wir damit anfangen sollten. Das versuchen wir mal für euch zu analysieren, zusammen mit Philipp Meisel. Ich grüße dich.
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
Und natürlich ist auch Felix Mahler da.
Grüße.
Fang dir mal an. Was machen wir damit?
Ja, die haben nur so halb die Kurve bekommen. Weil spielerisch war es ja deutlich besser, offensiv war es deutlich besser. Das Ergebnis ist sicher eins, ich war ja auch vor Ort, das mir wirklich noch ein bisschen länger nachhängt als andere Ergebnisse. Also ich habe zum Beispiel Wolfsburg schneller abgehakt als das 1-1, weil es einfach am Ende des Tages zwei verschenkte Punkte sind. Haben sie auch alle so verlauten lassen, dass sie es anfühlt wie eine Niederlage, ist 1-1. Und mit dem Gefühl bin ich auch leider aus Sinsheim, Hoffenheim, wie auch immer, heimgefahren.
Interessanterweise geht es mir andersrum. Also ich ärgere mich immer noch wahnsinnig über die Niederlage gegen Wolfsburg, weil da die Leistung für mich nicht gut war und weil man dann am Ende engagiert war, aber dann am Ende total naiv die Punkte weggegeben hat. Jetzt kannst du sagen, hat der VfB die Punkte auch naiv weggegeben, aber dennoch, Philipp, habe ich zumindest von der ersten Minute an das gesehen, was wir eigentlich in der vergangenen Woche ein bisschen kritisiert haben, nämlich diese Startschwierigkeiten hat der VfB abgelegt. Er wirkte, finde ich, von der ersten Sekunde an präsent und ist dann dementsprechend auch früh in Führung gegangen. Ich glaube, die Gründe, warum du dann am Ende zwei Punkte hast liegen lassen, die sind woanders zu suchen, aber nicht an der Attitüde vom Sonntagabend.
Ich finde es durchaus schwierig, dieses Spielergebnis unabhängig zu sezieren.
Ja.
Ja, das ist nicht so einfach, weil die Dinge sind da, du hast sie korrekt angesprochen, du hast aber auch andere Dinge gesehen, die sind einfach pure Alarmzeichen. Ja. Ineffektivität, Herr Meisel, im Abschluss. Körpersprache. Gegenseitig abwinken, Schulterzucken, dies, das, Ananas, das habe ich alles gesehen und das sind alles Dinge, die, wenn die in aller Öffentlichkeit während eines Fußballspiels innerhalb einer Mannschaft passieren, dann sollten alle Glocken schrillen. Ja.
Ich weiß auch nicht ganz, was ich damit machen soll, weil ich sag's deswegen, ja, das, was du gerade angesprochen hast, auch an Körpersprache, das haben wir in der vergangenen Woche auch diskutiert, habe ich auch gesehen. Ich habe aber von Beginn an einen spielfreudigen VfB gesehen und auch das übrigens, ich ziehe es anders auf. Hätte der VfB das Spiel gewonnen, hätte ich Bezug genommen auf das, was ich neulich zur U19 gesagt habe in der Youth League. Ich habe zumindest in der Anfangsphase beim VfB auf dem Platz viele lachende Gesichter gesehen, Spielfreude, ein Undaff, der sich nicht mehr kriegt, weil sein quasi Assist, indem er den Ball durchlässt, auf Woltemade funktioniert hat. Eine Mannschaft, die Bock hat zu kicken, selbst ein Karasor, der fast trifft. Und das ist dann umgeschwenkt in das, was du gerade beschrieben hast, in dem Moment, als du gemerkt hast,
das bleibt, Christian. Das ist das, was bleibt. Und das stimmt alles, was du sagst. Es war natürlich da, aber es hat halt keine Substanz mehr. Ja. Und das ist dem VfB komplett abhanden gekommen. Und deswegen muss man ganz dringend an diese Themen ran. Ja. Und wer weiß, wohin das Spiel gelaufen wäre, hätte Angelo Stiller, ein Torabschluss, der diesen Namen verdient. Ja, hat er nicht. Er wird er auch nie generieren. Wenn du solche Dinger nicht machst, dann wird es halt nichts. Und das ist dann das, was dir dann vielleicht aber auch fehlt, um einer der ganz, ganz Großen zu werden. Die machen die Dinger halt eiskalt, wenn sie so da liegen. Ganz ehrlich, Luca Philipp hin oder her. Ja, aber
ist das der Moment gewesen?
Das ist der Kippmoment in diesem Spiel.
Ja, wollte ich auch gerade Felix fragen.
Das ist der Kippmoment in diesem Spiel. Kannst du mir nicht anders verkaufen.
Ist das ist das der Moment gewesen, an dem du auch, Felix, du warst im Stadion vor Ort, mir ging es vorm Fernseher so, an dem du im Stadion zum ersten Mal gemerkt hast, oh, wenn wir das noch verkacken, dann werden wir lange über die Szene sprechen. Oder wie ging es dir während der 90 Minuten?
Ich habe nie groß über das Verkacken nachgedacht tatsächlich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, warum dieses 1-1 mir noch so nachwirkt, weil es eben das Gesamtbild ist. So, du willst eigentlich vor diesen 16.000, 17.000, vor der Kulisse halt diesen Dreier mitnehmen, hast es nicht getan. Habe ich es ja angesprochen, es gab genug Chancen, die Schiller-Chance. Gut, bei Karasor muss auch in der Hinsicht fast glücklich sein, dass er im Pfosten trifft, also dass er aber richtig aufs Tor kommt bei Karasor-Abschlüssen. Danach noch so ein paar Volleys und Doppelchancen, ein Führig, Woltemade, das waren alles keine Hochkaräter, weil es halt hier mal ein Volley war und so, nicht einfache Abschlüsse waren, aber die Chancen waren genug da aufs 2-0, sie waren auch da aufs 2-1. Ich habe von Hoffenheim kein großes Aufbäumen gesehen oder irgendwie, dass sie sich an irgendwas festgegriffen haben. Es war das eine Mal nicht gescheit verteidigt, ich glaube den Ball so halbgar irgendwo hinten rausgeköpft, dann auf einmal ist der Orban 800 Meter vor der Hütte. Dann geht es halt 1-1 aus und ich glaube, Hoffenheim weiß gar nicht, wie.
Ich glaube, übrigens, Bezug nimmt, ich habe auch gelesen, ein paar Kommentare unter unsere letzte Folge, wir seien da ein bisschen zu überkritisch und würden das Ganze zu negativ sehen und wir dürften nicht vergessen, wo der VfB herkommt. Das steht alles außer Frage, das steht sozusagen vor der Klammer. Nur ist es ja nicht so, dass wir hier die einzigen sind, die so ein bisschen Fragezeichen haben und manchmal vielleicht auch hin und wieder mürrisch klingen, denn es kommt ja aus der Mannschaft und von den Verantwortlichen ja genauso. Das heißt,
weißt du, natürlich gibt es jetzt diese Stimmen, die verstehe ich auch, die sagen, hey, checkt mal eure Erwartungshaltung, ja. Aber diese Erwartungshaltung, die kommt ja aus der Truppe heraus. Sie hat sich diesen Status quo geschaffen. Sie will da auch selbst tatsächlich auf die nächste Stufe und sie schafft es halt nicht. Und das muss man ganz deutlich einfach mal so festhalten. Ja? Im Moment kriegt es die Mannschaft nicht hin, ihre PS dahingehend auf die Straße zu bekommen, dass man sich dauerhaft auf diese nächste Stufe stellen kann. Punkt.
Und ich glaube, das ist nämlich genau das, was so bleibt an Gefühl. Es ist so ein es fühlt sich unvollständig an. Ne? Also wir stehen alle so da, wir wissen ja, zu was die Mannschaft imstande ist. Und ich weiß, das ist dann immer sehr leicht und ein bisschen plakativ, aber ich ziehe den Vergleich trotzdem heran. Vergangene Saison in Hoffenheim. Da fährst du hin, startest ähnlich, spielst in der ersten Hälfte noch auf deine Kurve. Mhm. Okay, welche Kurve ja. War nicht die vom VfB, aber das ist ein anderes Thema. Starker Support übrigens, ganz großartig. Aber du erzielst auch da ein sehr frühes Tor durch Mio. Und was finde ich, den VfB der vergangenen Wochen unterscheidet von dem Großteil des VfBs aus der Saison davor ist, dieses absolute Killer-Gehen, zu sagen, dieses Spiel zuzumachen, das ist auch das, was Sebastian Hoeneß immer gesagt hat, in Hoffenheim vergangene Saison machst du das zweite, dritte, da ist nach 70 Minuten das Ding durch.
Und daran kannst du genau das ablesen, was ich gerade gesagt habe. Die Mannschaft, die sieht es ja auch, ich will nicht sagen, sie verzweifelt, aber sie scheitert ein Stück weit an sich selbst, ja, an dem Anspruch, den sie an sich selber hat, den sie für sich selber generiert, woraus sie letzte Saison diese traumwandlerische Sicherheit auch gezogen hat, die ist aktuell einfach nicht da. Das ist auch verständlich, dass sie nicht da ist, wenn man so eine Saison spielt mit so einer Belastung. Wir haben vorhin extra gezählt, Felix, ja. 36 Saisonspiele, Leute. Das ist eine ganze Runde, die schon im Kreuz haben. Und da kommt jetzt noch ein bisschen was, ja. Wir reden noch von weiteren Ligaspielen, wir reden noch von vielleicht zwei Pokalspielen. Da ist noch jede Menge zu tun und das ist der Twist, den man tatsächlich ins Positive auch drehen kann, drehen muss. Die haben noch alles in der eigenen Hand, hier ist gar nichts verloren, überhaupt exakt. Gar nichts. Aber es bringt auch keinem was, dich jetzt hinzustellen und das, was offensichtlich ist, was man sieht und wo es eben Problemfelder liegen, einfach wegzuwischen. Das ist ja kein Umgang mit der Situation. Der einzige Umgang, der dich nach vorne bringen kann, ist eine knallharte, klare Aufarbeitung und Analyse.
Du schwebst halt gerade echt so ein bisschen in der Luft, was du mit der Situation anfängst. Weil Erwartungshaltung gibt es ja keine, die jeder vertritt. Manche sagen, gut, alles über 15 ist eigentlich okay, wenn wir die letzten Jahre anschauen. Die anderen sagen, ey, du wurdest Zweiter, jetzt muss nochmal Champions League. Und dir passieren halt, was ihr angesprochen habt, halt wieder normale Dinge.
Sie wollen alle nur in die Conference League, haben wir doch erst in unserer letzten Folge.
Die Auswärtsfahrt-Konnoisseure. Nee, aber dir passieren wieder normalere Dinge. So dieses Spiel in Hoffenheim, das so eiskalt runterzuspielen, oder jetzt in dem Fall eben nicht, und halt mal hier und da wieder Chancen zu haben, ist halt der Normalfall. Letztes Jahr war nicht der Normalfall. Sowas passiert bei so einer Truppe, bei immer noch, glaube ich, der jüngsten Truppe der gesamten Liga im Altersschnitt. Jetzt haben wir Finn Jeltsch als perfektes Beispiel, kann man rausheben aus der Partie, Startelf-Debüt und richtig, richtig gut gewesen.
Man of the Match.
Von dem her ziehe ich da, wie gesagt, das Ergebnis ärgert mich wegen diesem Gefühl von, ich war dabei und ich hätte gern den Sieg gesehen, hätte sich auch verdient, aber generell, wenn ich jetzt nach Wolfsburg gucke, Gladbach schaue, die Spiele anschaue, Mainz, diese schlechte Phase aktuell, ergebnismäßig vor allem, da war das Spiel eine absolute Leistungssteigerung, vor allem offensiv, wieder Spielwitz drin, da haben Pässe wieder funktioniert, Kombinationen funktioniert, ja. Nur hast du es halt vorhin nicht gemacht.
Ich glaube, was ärgert, also sag ich mal, die Fraktion, die sich mehr über das Hoffenheim-Spiel ärgert, als über das Wolfsburg-Spiel, also nicht meine Fraktion, da kann ich halt den Ärger insoweit verstehen, als halt Hoffenheim dir wirklich an diesem Abend sich auf dem Silbertablett dargeboten hat. Also die haben ja Räume gelassen vorm eigenen 16er, also allein diese Stiller-Szene, aber da gab es ja noch andere, das war ja hanebüchen. Ich glaube auch Christian Ilzer, oder wie wir ihn seit letzter Woche nennen, Mr. Dildo, er weiß glaube ich selbst nicht, wie er zu dem Punkt gekommen ist mit der Mannschaft, und das ist das, was halt sozusagen in der Hinsicht ärgert. Gegen Wolfsburg war es die Naivität, jetzt war es halt die fehlende Kaltschnäuzigkeit.
Der war schon tot, Mann. Der hat sich nach, also im übertragenen Sinne logischerweise, der hat sich nach 15 Minuten auf die Bank gesetzt, völlig paralysiert, mit offenem Mund, und hat einfach zugeschaut, was da gerade passiert, weil seine Truppe so dermaßen den Arsch versohlt bekommen hat auf dem Platz, dass er gar nicht wusste, wie er darauf reagieren soll. Und das, dieses Momentum nutzt du nicht als VfB Stuttgart, und deswegen käst es sich so an, am Tag danach, am übernächsten Tag und heute immer noch.
Und du nutzt es halt gegen Hoffenheim nicht. Wolfsburg ist ein anderes Kaliber, die spielen oben in Europa mit, Hoffenheim nicht, deswegen ärgert es mich da auch nochmal ein bisschen mehr.
Wie angekäst Sebastian Hoeneß am Sonntagabend war, das hören wir uns jetzt an. Das sind seine Aussagen von der Pressekonferenz.
Stimmung in der Kabine ist überschaubar, es fühlt sich an wie eine Niederlage. Und das liegt natürlich daran, dass wir das Spiel ja aus unserer Sicht natürlich gewinnen müssen. Wir haben, glaube ich, ein wirklich gutes Spiel gemacht. Erste Halbzeit, denke ich, die ersten 30 Minuten richtig, richtig gut gespielt, machen früh das Tor, haben nochmal eine Riesenchance von Atta, die Luca an den Pfosten lenkt, haben noch ein, zwei gute aussichtsreiche Situationen. Hin und wieder müssen wir es sogar noch besser ausspielen, dann wäre vielleicht noch die ein oder andere klare Situation dazugekommen, aber hatten Kontrolle nicht zugelassen. Die einzige Chance war irgendwie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wo Alex hält. Ich glaube aber, dass es das andere im Abseits stand. So, dann zweite Halbzeit, relativ ähnliches Bild, würde ich sagen. Spiel vielleicht ein Tick offener, und trotzdem sind die Chancen schon auch erstmal auf unserer Seite. Wir haben mit Ange ein Riesending. Nick hat eine Chance. 1-2 kriege ich jetzt gar nicht mehr so richtig auseinander. Noch 1-2 Doppelsituationen. Ja, unterm Strich, jeder gesehen. Wir haben es versäumt, einfach das Ding zuzumachen. Das Spiel bleibt offen, und das die Hoffenheimer Torgefahr erzeugen können, das haben sie gezeigt, auch im letzten Spiel, und das haben sie jetzt heute dann in einer etwas effizienteren Form gezeigt. Dann fällt es 1-1, das Spiel ist offen. Ich glaube, wir haben dann nochmal einen, aber auch die Hoffenheimer haben dann hinten raus nochmal ein, zwei brenzlige Situationen. Und das ist ein Stück weit ein normaler Verlauf, wenn dann das 1-1 fällt, dass das Spiel sich dann ein bisschen öffnet. Gefühlt beide Mannschaften wollten dann auch gewinnen. Tut nicht so gut, dieser Punkt, aber was richtig gut tut, ist die Leistung, und das möchte ich einfach hervorheben. Ich glaube, wir spielen ein gutes Spiel, das müssen wir mitnehmen. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen spritziger, stiffer daher kamen, dass wir spielerisch auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, auch defensiv über weite Strecken ziemlich aktiv waren, und das nehmen wir mit. Da müssen wir jetzt eine Entwicklung in Gang setzen, und dafür hilft uns das Spiel. Dankeschön.
Ja, soweit der Trainer, und ich glaube, deswegen greife ich das gerne nochmal auf. Es ist, man hört auch bei ihm raus, so dieses Grund, diese irgendwie Missstimmung, die da ist bei ihm, jetzt nicht auf das große Ganze bezogen, sondern einfach vor allem auf die vergangenen Wochen, weil auch er weiß, was kann diese Mannschaft auf der einen Seite, und was hat sie in den vergangenen Wochen halt auch schon ein Stück weit weggegeben, punktetechnisch. Und es hofft natürlich jeder, dass sich das nicht rächt. Auf der anderen Seite ist noch alles drin, aber wir kennen Sebastian Hoeneß, wir wissen, wie akribisch er ist, und er wird sich solche Spiele halt ganz genau merken, wo weiß er, da haben wir zwei liegen lassen.
Ja, das sind schlussendlich, also auch bei allem Quatsch, der da zu lesen ist, immer wieder von wegen, da geht er hin und hier geht er hin und da hat er schon unterschrieben. Und das ist ja alles Blödsinn, ja, weil der junge Mann das nicht vorhat, stand jetzt, hat er nicht vor, dieses Projekt zu beenden, weil er eben genau da ist, bei einem unfinished business. Aber wenn irgendwann mal die Entscheidung reifen sollte, in ihm zu sagen, hey, vielleicht geht sie halt doch nicht weiter. Dann sind das genau die Spiele, die er dann ranziehen wird. Dann werden Pro-Cons-Listen geführt. Da wirst du klipp und klar sehen, okay, das und das und das habe ich geschafft, haben wir geschafft. Da und da und da gibt's Problemfelder und dies und jene Beweise sind da, Indizien sind da, warum es nicht weitergehen kann. Und dann werden solche Spiele natürlich wieder auf den Tisch gelegt, ganz klar.
Pro-Kontra-Liste, sagt er. Und wie von Zauberhand steht hier auf unserem Zettel, was war gut, was war nicht gut. Ich würde gerne nochmal ganz kurz, zumindest mit Blick auf das Spiel, auf wirklich Pros und Cons eingehen. Ich glaube, ein großer Pluspunkt, den hat Felix schon angesprochen, ist Finn Jeltsch. Hat er sich jetzt schon mit einem Spiel festgespielt oder wie seht ihr das? Das war schon stark.
Also für mich gibt es eine Szene, die ganz klar belegt, warum Finn Jeltsch nicht irgendein normaler 18-Jähriger ist, sondern ein 18-Jähriger, der internationale Titel schon gewonnen hat und das nicht als Mitläufer, sondern als Anführer und der bei einer guten Zweitligamannschaft die Hosen anhat und die Richtung vorgibt. Das war ungefähr Mitte zweite Hälfte, wo er den Ball hat und sich umschaut, nach vorne schaut, quer passen will er nicht, ist nicht seine Art. Nach vorne passen kann er nicht, weil keine Optionen da sind. Also was mache ich? Ja, dann dribbel ich einfach an und überlaufe die erste Pressingreihe einfach. Und anstatt danach irgendwie plötzlich die Pampers voll zu haben und irgendeinen was auch immer Pass zu spielen, spielt er diesen Ball dermaßen wohltemperiert zum nächsten Mann in dem richtigen Tempo, in den offenen Fuß, völlig souverän, ohne auch nur den Ansatz von Nervosität auszustrahlen oder zu vermitteln, auch seinen Mitspielern natürlich logischerweise und auch seinen Gegenspielern, die haben gar nicht getraut, den großartig anzugreifen, weil der eine Präsenz und eine Ausstrahlung an den Tag gelegt hat mit dieser Aktion, die quasi eine Aura hatte von wegen, hey, don't touch me. So, ja, und das ist außergewöhnlich, Leute. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so schnell da irgendjemand anders neben Jeff the Chef sehen werden.
Das heißt, du trägst schon nach dem ersten Kopfball dieses Feeling, wie der reinsteigt, wie er einen halben Kopf über dem Hoffenheimer ist.
Klar gesehen, vorm Fernseher gesehen. Und also, weiß nicht, was da jetzt noch den da wieder rausnehmen sollte in den nächsten Wochen.
Auch der hat sich übrigens sehr gefreut über den Support. Der hat sich sehr gefreut. Natürlich perfektes Spiel für ihn, so ein Bundesliga-Start-Elf-Debüt. Fairerweise hat er es, glaube ich, vor ein paar Wochen mit Nürnberg gehabt. Die haben auch einige Fans mitgebracht nach Hoffenheim. Aber ja, muss jetzt halt beobachten. Ich glaube, Chabot ist weiterhin gesetzt. Und daneben ist halt die Frage, Jeltsch, wie fit oder wie schnell ist Adakil wieder auf Startelf-Fitness und sowas? Welche Rolle spielt da Jaquez? Aber ich glaube, Jeltsch hat sich erstmal ja mindestens ins Schaufenster gespielt mit der Leistung.
Definitiv. Ich glaube, das steht auf der Positivliste über allem. Wenn man sich die anderen Spieler anschaut, zumindest nach meinem Empfinden, Philipp, wir haben ihn in den letzten Wochen schon noch hochleben lassen. Ich fand, Jamie Lewinning hat nicht seinen besten Abend gehabt, als Beispiel. Ne? Bei Dennis Undav denke ich mir auch, ich hab in der vergangenen Woche über seine Körpersprache gesprochen.
War deutlich besser.
Deutlich besser.
Deutlich besser.
Auch alleine diese, weißt du, die Szene, wie er den Ball durchlässt. Und ja, das hat er schon mal, auch das Päschen auf Stiller spielt er auch. Er ist mir manchmal fast schon zu uneigennützig.
Das Bolzplatzfußball.
Ja.
Das ist aber geil. Also aber geiler Bolzplatzfußball. Es gibt ja auch diesen Ego-Shooter-Bolzplatzfußball, wo die Jungs mit Scheuklappen auf dem Kopf oder am Kopf runternehmen und einfach nur ab durch die Wand. Was kostet mich die Welt? Ich mache das hier alleine. Das hat er nicht gemacht und er kriegt es beinahe ja zurück, weil die Aktion war ja nachher quasi umgedreht. Das wollte Made den durchlaufen lässt. Und er kriegt den Ball, scheitert dann an einem hervorragend aufgelegten Luca Philipp. Man darf natürlich auch mal festhalten, dass Hoffenheim einen richtigen Keeper in der Hütte hat, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat von seiner Art und Weise, mal abgesehen, ein paar Aktionen vorm Fernseher habe ich gesehen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, also auch wenn ich jetzt sein Abwehrspieler vor ihm wäre, bräuchte ich die nicht unbedingt, aber unterm Strich steht einfach eine glatte 1 und eine Spieler des Spiels Nominierung und das kannst du nicht
sowas brauchst du ja
wegdiskutieren.
Auch
brauchst
sowas, du sowas gehört zum Spiel dazu.
Richtig,
so,
genau.
Wenn du Chancenbuche hast, dann kommt der Keeper noch mit oben drauf und bei Undav, ja, der hat wieder das geliefert.
Die Spiele in Madrid?
Ja, natürlich.
Courtois, Man of the Match. Turin.
Perrin, gell?
Wie hieß er?
Ich meine Perrin hieß er.
Irgendwie sowas, ja, keine Ahnung. Und dann auch in Bratislava, selbst trotz Niederlage war der richtig stark, der Keeper und so weiter und so fort. Also es gab es jetzt schon ein paar Mal in dieser Saison und es ist immer dann natürlich ein Zeugnis dafür. VfB ganz ordentlich gespielt, aber nicht das rausgeholt, was er hätte rausholen können. Turin mal ausgeklammert. Ja.
Felix hatte noch einen Gedanken zu Undav.
Ja, also bei Undav ist ja zumindest das wieder da, was du auch da vorne brauchst, ist halt auf dem Papier zu stehen. Der Assist ist da, durchgelassen auf Woltemade. Auch generell nicht nur Undav, aber das war so dieser Move, so ein Ball spielen, der eine lässt ihn durch und zack, stehst du frei vom Keeper. Wie gesagt, das hat mir auch gefallen, wo beim Thema, was war gut, da war wieder Spielfreude vorne drin. Da kamen wieder 3-4 scharfe Pässe an. Hier und da hat es noch gefehlt. Ich glaube, 1-2 Szenen gab es, wo noch eine Grätsche davor war, bevor Führich zum Beispiel abschließen konnte. Das war wieder sehr viel besser.
Das war so eine Szene, ich glaube, 85. Ja, oder
sowas. Das war kurz vor Schluss, das war frustrierend. Ja.
Wenn da nicht eine Hoffenheimer Zehenspitze irgendwie dazwischen ist, dann hat Führich freie Einschussbahn. Aber gut, es ist, wie es ist.
Auch Fußballspiele in Sinsheim finden nicht im Konjunktiv statt, meine Damen und Herren.
Was allerdings immer im Indikativ stattfindet, das sind die Fakten zum Spiel von Felix.
Der Main VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, Zahlen zum Spiel in Sinsheim. Mindestens 16.000 VfB-Fans, so war zumindest zu lesen. Ich glaube, handgezählt war das schwierig zu ermitteln, aber es war brutal im Stadion. Was gibt's sonst zu sagen?
Ja, dann fange ich von unten an. Das war der erste Punkt oder der letzte Punkt. Jetzt ist der erste Punkt 16.000. Ich glaube, manche Seiten listen auch 17.000. Viel mehr geht in Hoffenheim auch nicht, weil die, glaube ich, auf dem Papier so knapp 12.000, ein bisschen mehr als das, Dauerkarten haben. Also du kannst nicht viel mehr als 17.000, 18.000 machen. Der VfB hat das maximal rausgeholt. Und wie wir auch schon verlauten haben lassen in unserem Live-Blog oder News-Blog, Nummer 1 Auswärtsfahrerschnitt in Gesamtdeutschland hochgehoben, dadurch 6.400 Fans vor einem Durchschnitt zu VfB-Auswärtsspielen, was natürlich gerade in Hinsicht auf sehr viele knappe 3.000er Blöcke, die wir haben mit Augsburg und Mainz und so eine brutale Summe ist. Und auch da wäre ein nettes Banner am Start von der Kurve, vom Gästeblock mit der Wahlüberlage quasi. Aktuelle Hochrechnung aus Sinsheim, 20:02 stand drauf, Ergebnis, mehr als 13.000 haben sich für Weiß-Rot entschieden, Wahlauftrag, Konstrukt Hoffenheim abschaffen, letzten Satz lassen wir mal interpretierbar, aber es war eine schöne Umsetzung, mal den Wahltag mit reinzunehmen, aber gehen wir zurück zu den Daten, die auch ein bisschen wehtun, wenn man sich diesen Sieg erhofft hat, wie ich es zum Beispiel getan habe, 0,96 zu 1,92 Expected Goals, quasi ein 1:2, Schüsse aufs Tor 3:7, Großchancen 1:5, Ballbesitz 44-56%, Pässe 484-580, das ist der dritthöchste Wert der VfB-Gegner, also einige Pässe von Hoffenheim, Passquote bei beiden wirklich ordentlich, 80% bei Hoffenheim, 88% beim VfB, Laufdistanz Hoffenheim gut plus da in der Hinsicht, 122,2 zu 117,9 Kilometer, auch das geteilt Top 3 Wert aller VfB-Gegner und auch schon in der Hinrunde hatte Hoffenheim einen extrem hohen Laufleistungswert. Wenn man hier rausnehmen muss, individuell ist Stiller 12,2 Kilometer abgeliefert und damit die höchste Laufleistung von jeglichen VfB-Spielern in diesen Spieltagen bisher. Sprints auch sehr ausgeglichen, 232 zu 223. Gewonnene Zweikämpfe wieder leicht pro VfB, wie wir es kennen, 94 zu 112. Ecken 4:8 und Fouls 8:10. Und damit haben wir wieder 2-3 Storys natürlich noch dabei. Gift Orban, Ausgleichstreffer. Alle seine letzten 4 Torschüsse waren im Kasten. Das ist auch eine brutale Serie, die er da hat. Mit dem 1:1 jetzt gegen den VfB hat Hoffenheim zum 6. Mal in der Bundesliga-Saison nach Rückstand gepunktet. So oft hat es kein anderes Team geschafft, also durchaus auch eine Qualität. Und das haben wir angesprochen vor dem Hoffenheim-Spiel. Jetzt ist es ja so wahr geworden im Gegentreffer. 32 Bundesliga-Heimspiele, nie ohne Gegentor, Novum in der Bundesliga und eben den Rekord vom VfB eingestellt.
Immerhin etwas.
Immerhin etwas. Damit der VfB jetzt bei 36 Punkten. Ich glaube, in manchen Saisons hätten wir gesagt, noch 4 Stück, dann sind wir durch. Mit den 40 Punkten noch 4 Stück, dann sind wir durch. Ich habe mal die Expected Points-Tabelle rausgeholt, weil gerade nach so einem Spiel natürlich da vielleicht ein bisschen was sich getan hat. Der VfB hat Stand jetzt laut Anderstedt 3,15 Punkte zu wenig geholt nach dieser Tabelle und wäre in dieser Tabelle, natürlich die anderen Vereine sich auch dann verändert in der Hinsicht, auf Platz 4. Und eben auf diesem Platz 4 sind es jetzt in der Realität 3 Punkte.
Vielen Dank, Felix. Aus der vergangenen Woche habe ich gelernt, Philipp Meisel brauche ich gar nicht danach zu fragen, wie es in der Liga aussieht. Deswegen gehen wir jetzt in die Werbung.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Da sind wir wieder mit den NLZ-News und Philipp, ein wahnsinnig wichtiger Sieg für den VfB 2 in der dritten Liga.
Ja, und ein bisschen ärgere ich mich auch da, dass ich nicht noch hingefahren bin, ja, um vielleicht mal wieder meinen anfänglichen Nimbus, den ich mal hatte, auf die Schiene zu kriegen so und als Maskottchen zu dienen. Aber das ist ja völlig irrelevant. Also relevant ist, dass diese Mannschaft von Markus Fiedler, so wie wir es letzte Woche auch schon gesagt haben, einen scheinbaren Schalter gefunden hat, einen Knopf, einen Hebel, was auch immer. Die spielen sehr, sehr, sehr ordentlich. Dass die Qualität innerhalb dieses Kaders da ist, ist ja eh offensichtlich. Muss man sich nur die Namen anschauen, die da spielen. Und sie bekommen es jetzt eben auch hin, aus ihrer Underdog-Rolle heraus dann konstant auf hohem Niveau Leistung anzubieten, abzuliefern. Und das sorgt jetzt für 3 Spiele ungeschlagen in Folge, für 2 Siege gegen Top-Mannschaften, gegen Dresden und Cottbus. Umso ärgerlicher ist dieser Nachmittag in Ingolstadt, ehrlich gesagt. Ja. Aber lass uns mal dahingestellt, wichtig ist, die Mannschaft ist voll da, hat die Situation angenommen, hadert nicht mit ihrem Schicksal, sondern macht sich breit und guckt dann am Ende, wofür es reicht, Samstag für Samstag. Das garniert mit einer erneut extraordinären Leistung eines Torhüters, nämlich Dennis Simon in dem Fall logischerweise, der schon wieder ein Riesenspiel hingelegt hat und das in einer bestechenden Regelmäßigkeit mittlerweile tut, dass es eine wahre Freude ist, einfach zuzuschauen. Ja. Und deswegen stehen am Ende 2-0 gegen Energie Cottbus.
Ja, das ist schon brutal, wenn du noch überlegst, du schlägst Dresden, du schlägst Cottbus, 2 Mannschaften, die absolut oben mitspielen.
Tabellenführerschreck geworden.
Ja, und aber trotzdem, also auf der einen Seite wahnsinnig wichtig für die Moral, für das, was ansteht. Auf der anderen Seite siehst du mal, wie brutal diese dritte Liga ist, denn du bist trotz dieser Siege immer noch unter dem Strich.
Natürlich.
Die waren also quasi eminent, um überhaupt dran zu bleiben, genau. Weil wenn du die nicht geholt hättest, wärst du weg gewesen.
Das Fenster ist weiterhin da, weiterhin offen. Wäre das nicht so, hättest du diese 7 Punkte nicht, dann holla die Waldfee, ja. Dann sieht's aber duster aus. Ja.
Also das wird krass, vor allem, weil wenn du dir mal anschaust, mit welchen Vereinen sich der VfB da unten noch rumschlägt in der dritten Liga, Waldhof 60, das wird schon...
Ja, das wird knackig, Leute. Und zwar bis zum letzten Spieltag. Und weißt du was? Genau das ist richtig.
Ja.
Genau das ist richtig für die Mannschaft, für den Trainer, für die Jungs. Wenn du dich entwickeln willst, dann nur unter solchen Bedingungen. Ja. Dieser Uraltspruch, unter Druck entstehen Diamanten, der ist auch da anzubringen. Ja, denn so kannst du wachsen. Wenn du dich der maximalen Herausforderung die Woche für Woche stellen musst, wenn du jetzt am kommenden Sonntagabend 19:30 den nächsten DFB-Pokal-Gegner vom VfB Stuttgart schlägst, ja? nämlich Arminia Bielefeld,
jawohl.
Die an diesem, was ist es, Dienstag oder Mittwoch?
Also wir müssen kurz an der Stelle sagen, wir nehmen schon vor dem Spiel auf. Wenn ihr diese Folge hört,
einige Stunden vorm Spiel,
dann steht schon fest, zumindest ob Arminia Bielefeld ein möglicher Halbfinalgegner ist. Ich würde mal sagen, bei der aktuellen Form von Werder Bremen nicht ausgeschlossen.
Richtig, richtig.
Aber so oder so, egal wie das Spiel ausgeht, vielleicht für den VfB nicht das Schlechteste, dann nach so einem Highlight-Spiel dann auf die Alm zu fahren.
Genau, auf die Alm zu fahren, lass mal den Pokal sein, vollkommen wurscht. Sonntagabend auf die Alm zu fahren und die Arminen richtig zu kitzeln und der auch sie quasi zu zwingen, an ihr Maximum zu gehen. Wenn du das nicht schaffst nach so einem emotionalen Highlight wie dem Pokalspiel gegen Bremen, Sieg hin, Sieg her oder Ergebnis hin, Ergebnis her, ist gar nicht so wichtig. Die werden trotzdem natürlich von da irgendwo kommen, von da oben und dann plötzlich steht hier eine Zweitvertretung bei mir auf der Matte und will jetzt hier Tänzchen machen. Das ist das Top-Voraussetzung für Markus Fiedler und seine Jungs und ich würde mich schon schwer wundern, wenn die mit weniger als einem Punkt nach Hause fahren da am Sonntag.
Und ich muss sagen, was ich auch schön finde, und es ist so nah zu verfolgen natürlich, ich glaube, er wurde auch erst eingewechselt, hat er 2-mal Torschütze weit Feier zu lesen. Finde ich einfach irgendwie schön. Irgendwie freut es mich für
Spieler,
den Kerl.
Der eigentlich dieser Liga qua seiner Qualität hat da nichts verloren. Ja, aber die Umstände sind dann nun mal so, wie sie sind. Und wenn er Leistungskonstanz ist, auch bei ihm ein ganz, ganz großes Schlagwort. Ja, wenn er das hinbekommt, dann spielt er natürlich logischerweise nicht mehr lange dritte Liga. Wenn du es nicht hinbekommst, wird es weiterhin wahrscheinlich das Level bleiben, auf dem du dich irgendwie verdingen musst. Aber da ist so viel Qualität da. Ja, das ist schön zu sehen, dass es dann mal funktioniert. Und beide Treffer von einem gewissen Herrn Ulrich aufgelegt. Schaut euch mal bitte die Statistiken von Laurin Ulrich an, seit er von Ulm her ist. Da habe ich 2 Tore und 4 Assists jetzt in 7 Spielen oder sowas.
So richtig befreit wieder,
also
hier zu sein.
Das ist ein richtiger, also nagel mich jetzt auf jede Zahl fest, das war jetzt gerade aus dem Bauch heraus, aber ich meine, ungefähr so müsste es passen. Schaut euch mal an, wie der junge Fußball spielt. Als ob man ihm 1, 2, 10, 18, 93 Rucksäcke abgenommen hat, ja. Also, das ist richtig gut, die beiden Steckdinger. Ah, das ist toll. So spielt du. So, das willst du doch sehen, ja. Auch als Zuschauer, der da hingeht. Und deswegen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn es so weiterginge für Markus Fiedler und seine Jungs. Am besten schon, wie gesagt, am Sonntagabend in Ostwestfalen.
Derweil machte die U19 am vergangenen Wochenende das halbe Dutzend voll.
Oh, auf den hat er sich den ganzen Tag schon gefreut, Leute.
Stefan Lustig, Arminia Bielefeld wahrscheinlich das letzte Mal verwendet.
Und der Nachbar hat wieder getroffen, Felix.
Richtig, zum 6:1.
6:1 gegen die Hertha. Ich habe das Spiel tatsächlich im Stream verfolgt. Man konnte sich das auf YouTube reinziehen. Das war brutal stark. Und Philipp, man muss dazu sagen, die Hertha ist halt auch nicht irgendjemand gewesen.
Nein, also das ist, ich hatte das tatsächlich heute auch schon im Tagesverlauf mit einem Ansprechpartner aus dem Club, der auch rund ums NLZ aktiv ist. Der sagt halt auch, ja, du kannst natürlich kannst du Hertha ein Stück mit einrechnen, weil wenn eine Akademie mit so einem Stellenwert so ein Ergebnis liefert, dann stimmte da irgendwas nicht an diesem Nachmittag. Nichtsdestotrotz darf und soll das die Leistung des VfB Stuttgart überhaupt nicht schmälern. Im Gegenteil, 6 Torschützen auch, meine ich, habe ich es richtig gesehen? Ich habe das Spiel nicht gesehen, nur nachgelesen.
Ich möchte mich noch kurz über den Namen Hertha-Bubis freuen. Finde ich sehr schön.
Finde ich auch gut, ja. Wenn man auch schon weiß, welche Schlachten sich beide Teams in den letzten Jahren schon hier und da mal geliefert haben, DFB-Pokal-Niveau beispielsweise, dann ist das ein Ausrufezeichen und zwar ein ganz schön dick unterstrichenes von Nico Willig und seinen Jungs. Die sind richtig angespitzt gerade und in absoluter Topform offensichtlich für das, was da jetzt für sie ansteht.
Und das ist zum einen am Samstag um 11 Uhr ein Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf und dann nächsten Mittwoch 14 Uhr auswärts bei Sporting mit Philipp Meisel vor Ort. Wir werden euch, das können wir jetzt schon sagen, komplett begleiten rund um diese Youth League-Begegnung aus Portugal. Es wird einen Live-Blog bei uns geben. Wir werden das Spiel für euch live tickern. Das werdet ihr alles bei uns lesen können. Wir scheuen keine Kosten und Mühen und wollen da wirklich für euch dabei sein, weil es ist einfach auch für den Verein einfach eine große Nummer, da dabei zu sein.
So ist es. Das kann und darf und sollte man in keinem Fall kleinreden. Im Gegenteil, deswegen ist auch unsere Berichterstattung an Opulenz kaum zu überbieten, ehrlich gesagt, ja, aber freut euch auf die Dinge, die da kommen werden. Ich habe schon mit Krasimir Balakow gesprochen, ich habe ihn in Sofia erreicht, Christian.
In der bulgarischen Hauptstadt.
Richtig, und habe natürlich mit ihm gesprochen über seine beiden ehemaligen Clubs, nämlich Sporting, von wo er einst zum VfB Stuttgart kam und den VfB Stuttgart über die Jugendarbeit beider Mannschaften, über das Spiel logischerweise, Perspektive, dies, das, Ananas, da geht was. Und das ist wahrscheinlich nicht alles. Also wir haben noch einiges in Planung, im Gepäck für euch.
Wichtig ist nur eine Sache, Philipp, das kennst du von unseren Live-Vlogs, die wir hatten aus den Champions League-Spielen. Ja. Wir brauchen Food-Content. Also du musst unbedingt dein Essen uns mitteilen in diesem Blog. Das ist immer das, was traditionell die meisten Likes abkassiert.
Selbstverständlich wird es eine kleine Einlage des Stibitzers geben, logischerweise. Ja. Meisel Stibitz ist immer am Start. Ja.
Klar. Wir brauchen eigentlich auch noch einen Namen. Mir fällt gerade kein Lied ein wie Phil in Japan, das war perfekt, aber mal ab in die Kommentare mit euch, wenn ihr irgendwie ein Wortspiel mit Portugal, Lissabon irgendwie hinbekommt mit Phil.
Oh ja,
dann verwenden wir es vielleicht.
Ja.
Definitiv.
Davor steht übrigens noch ein Spiel gegen Düsseldorf. Sollte man nicht unterschlagen. Ja, am Samstag um 11 in Düsseldorf. Karneval Hochzeit. Ja, braucht, glaube ich, auch keiner. Aber
das ist das Stichwort Karneval. Ja. Das gab es für die U17 schon. Dann allerdings mit mäßigem Erfolg. 0-1 beim 1. FC Köln.
Inklusive frustroter Karte kurz vor Schluss.
Ja. Da geht's weiter allerdings mit einem richtigen Highlight für die U17. Sonntag 13 Uhr auswärts Karlsruher SC. Das wird sicher emotional gegen den KSC. Starten übrigens auch die VfB-Frauen dann am kommenden Sonntag um 14 Uhr.
So sieht's aus.
Da ein sehr erfolgreiches Wochenende gewesen. 5:0 beim SC Eutingen im WV-Pokal. Ja.
Ich habe übrigens hierzu noch was dazu zu sagen. Auch hier wieder ein kleiner Ping zurück aus unserer Community. Ich habe natürlich letztes Mal, als ich über Eutingen gesprochen habe und die Zugstation kurz vor Pforzheim, wo man manchmal aufwacht, wenn man besoffen einschläft auf der Heimfahrt, das ist gar nicht das Eutingen gewesen, gegen die sie gekickt haben, sondern es ist Eutingen im Gäu.
Korrekt.
Wo auch immer das genau ist. Ich glaube, irgendwo da hinten Bondorf, hinter Herrenberg, weiter hinten raus.
Es ist eine schöne Ecke.
Ja. Unsere Zuhörer sind brutal nischig unterwegs.
Ich finde es gut. Ich finde es total geil.
Das ist grandios.
Es gibt fast in einer bestechenden Regelmäßigkeit gibt es Feedbacks, ob per Mail oder Kommentarspalte oder sonst was, zu gerade diesen geografischen Dingen. Ich finde, wir sollten da eigentlich so eine Art Running Gag draus machen. In jeder Folge so einen kleinen Fehler oder sowas bewusst einbauen oder eine Falschaussage oder irgendwas. Das schaffen wir sogar, ohne dass wir es vornehmen normalerweise. Aber ich fände das gut, wenn wir so ein Spielchen draus machen. Und dann, wer entdeckt den Fehler, dann bitte schreibt uns eine Mail.
Und wir versuchen da natürlich ganz unauffällig vielleicht den einen oder anderen Fehler unterzubringen, um euch da ein bisschen zu triggern. Ich kann dazu noch sagen, dass es einen Testspielsieg gab für die VfB-Frauen im tiefsten Bayern beim 1. FC Nürnberg. Jetzt kommt hier keiner grätscht rein.
Nein, es sind Franken.
Ah, danke.
Und keine Bayern.
Ach, das wolltest du jetzt. Okay.
Sag das mal dem Herrn Söder. Okay. Der macht sofort einen Kopf.
Franke. Eigentlich sind Franke, aber gut. Ja.
Aber nee, wir freuen uns da wirklich. Zumal, ich sag das ja immer ganz offen, ich bin, was Geografie angeht, wirklich schwach. Also ich war immer, erinnert ihr euch an Erdkundeunterricht? Ich war immer dieser Kartendienst. Ich habe gewusst, ich kann mündlich im Unterricht nichts beitragen, in Klausuren noch weniger, aber wenn ich einfach 5 Minuten vorher da vor dem Kartenzimmer stehe und einfach helfe, dieses Ding reinzutragen, aufzustellen und hinterher wieder abzubauen, dann habe ich vielleicht den einen oder anderen Pluspunkt.
Ich hatte halt das schon Fable ein Stück weit für Geografie und so weiter, aber halt eher, also die nicht in Deutschland anhängige sozusagen. Ich hatte zum Beispiel immer, ich hatte einen Erdkundelehrer, der hat immer gerne abgefragt, und das werde ich mein Leben lang, werde ich es nie vergessen, die Hauptstadt von Burkina Faso, Ouagadougou.
Bitte.
Werde ich nie vergessen.
Daher kommt die Liebe zum Afrika-Cup.
Auch das ist hoffentlich hier in den nächsten Wochen und Monaten mal wieder Thema, wenn endlich der Afrika-Cup der nächste stattfindet. Ja, genau.
So, also wie gesagt, sehr erfolgreiches Wochenende für die VfB-Frauen. Da waren wir nämlich eigentlich.
Fabienne und Tamar Dongus sind nicht aus Burkina Faso, sondern von
der TSG Hoffenheim
und Fabienne. Grasshoppers Club aus Zürich.
So ist es.
Zum VfB gewechselt. Früher einst gemeinsam die Karriere beim VfL Sindelfingen gestartet.
Große VfB-Fans?
Ja, beide, logischerweise. Und jetzt nochmal weitere Frauenpower für das große Projekt Zweite Liga, das sie alle nächste Saison stemmen wollen. Und ganz ehrlich, bei dem Kader, Wahnsinn. Ja, also das wird hoffentlich eine sehr, sehr spannende Reise von und mit Heiko Gerber. Auch da sollte man mal irgendwann wieder jemanden hier haben, mit dem wir über diese ganze Thematik sprechen können, weil da geht so viel da unten. Das fällt ja immer so ein bisschen hinten runter eigentlich, ja, was schade ist. Deswegen sollen wir ein bisschen mal gucken, ob wir ein Spotlight drauf setzen können.
Und sind definitiv dabei und berichten dann noch in der nächsten Woche rund um das Derby gegen den KSC. Das auf jeden Fall. Ja. Dass sich Mannschaften in der Winterpause so stark verstärken, kenne ich an sich nur vom Tischtennis vom TSV Plattenhardt in der Kreisliga A, aber das ist ein anderes Thema.
Heißt nicht TSV GG Plattenhardt?
Nee, das ist schon der klassische TSV Plattenhardt. Oben, weißt du, wo das
Ich weiß, wo das ist, natürlich, ich habe da ja oft genug gekickt.
Ja, sehr schön dort. Okay. Aber, wie gesagt, wir haben es angesprochen, Frauen werden wir begleiten, weil da wirklich kadertechnisch viel los ist, weil da teamtechnisch viel los ist, sportlich die absolut realistische Chance, den Durchmarsch zu schaffen in die nächsthöhere Spielklasse. Das wird definitiv ein Fokus in den nächsten Wochen.
Und ein Durchmarsch, den es so an diesem Freitagabend nicht geben wird. Und zwar für weder Hü noch Hot, sage ich dir. Jetzt schon mal voraus, bevor wir zu den Tipps kommen.
Damit leitet Philipp Meisel über zum Freitagabend 20:30 der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Ich hab ja draufgeschrieben, Südschlager, Flutlichtkracher, Bayern Nassmacher.
Du hast zum Glück das nicht draufgeschrieben und das muss ich jetzt mal eine Geschichte erzählen. Ich habe ja gestern Abend, wir nehmen Dienstag auf, gestern Montagabend war ich im St. George's zu Convestheim zu Gast und zwar als Pubquiz-Master. Mit Holger Laser haben wir das zweite VfB X Mein VfB Pubquiz veranstaltet in einer supergeilen Kneipe in Convestheim, wo der OFC Heiligsblechle seine Heimat hat. Volle Hütte, glaube ich 70 Leute, die mitgequizt haben, plus noch weitere Gäste, war also richtig, richtig gut, was los. Und da ist auch eine Fragerunde, 5 Fragen gab es zu diesem Spiel am Freitagabend, ja, rund um dieses Spiel. Und man darf ja alles sagen, Südschlager ist gängig, Südklassiker ist okay, ja. Südduell kann man auch noch machen. Aber eines darf man nicht sagen, Südderby. Und jetzt rate mal, unter welchem Begriff du einen Wikipedia-Eintrag rund um dieses Spiel findest?
Nein.
Doch, Christian.
Oh je. Dann doch lieber Bayern nass machen.
Dann doch lieber Bayern nass machen, ich wollte es gerade sagen, ja.
Felix, was erwartest du von dem Spiel am Freitag? Ich glaube, es ist stimmungstechnisch ganz schön schwer zu greifen. Kommt das Spiel zur genau falschen Zeit oder zur genau richtigen Zeit?
Ich glaube, solche Top-Spiele oder eben jetzt auch die Menge an Top-Spielen mit Leverkusen, Frankfurt, dazwischen noch Kiel, das kann gefühlt nicht zur richtigen Zeit kommen. Das wird immer schwer sein, aber der VfB ist jetzt nach dem Hoffenheim-Spiel wieder ein bisschen wieder im Hoch, zumindest in meinem Kopf ein bisschen im Hoch, spielerisch, offensiv auf jeden Fall, aber trotzdem natürlich brauchst du nochmal eine andere Leistung, weil Bayern ein anderer Gegner ist als Hoffenheim. Die Hoffnung ist halt darauf, dass der VfB Topspiele kann, normalerweise, vor allem zu Hause kann er es ja ganz gut, klar in München haben sie einen auf den Deckel bekommen, Leverkusen irgendwie einen Punkt entführt, aber gerade zu Hause darf sie, glaube ich, schon ein bisschen Hoffnung machen. Das wird ein Hexenkessel, da wird es dermaßen scheppern Freitagabend und vielleicht geht da ja echt was in Sachen Zählbares.
Und deswegen ist meine These, dass der VfB Stuttgart dieses Spiel gewinnen wird. Und zwar einfach aus mehreren Gründen. Wie gesagt, vielleicht liege ich komplett daneben, dann hört ihr in der nächsten Woche nichts von mir, dann macht ihr die Folge schön ohne mich. Aber es gibt so viele Dinge, die dieses Spiel zu einem ausgerechnet Spiel machen können. Ausgerechnet gegen den Tabellenführer, der bisher nur einmal in Mainz verloren hat. Ausgerechnet, nachdem du zu Hause zuletzt nicht dein bestes Gesicht gezeigt hast. Ausgerechnet, nachdem du in den vergangenen Spielen so viele Punkte hast unnötig liegen lassen, wäre es jetzt ausgerechnet möglich, dass der VfB genau das auf den Platz bringt, wenn er, und das ist eigentlich ganz einfach, es ist, vielleicht ist es für den einen oder anderen kompliziert, für mich ist es ganz einfach, wenn der VfB von der Attitüde das auf den Platz bringt, was er in Sinsheim gezeigt hat, plus seine Kaltschnäuzigkeit und Effizienz wiederfindet, dann kann er die Bayern schlagen. Zumal, Philipp, du hast die Bayern vor gar nicht allzu langer Zeit live im Stadion gesehen. Ja, sie haben jetzt gegen Frankfurt 4-0 gewonnen, aber gegen Celtic, Leverkusen, ist das alles andere als überzeugend gewesen, was die Bayern da gezeigt haben.
Auch gegen Frankfurt ehrlich gesagt nicht. Also hat mich nicht vom Sockel gehauen, vom Sitz gerissen. Ja. Ergebnis hin, Ergebnis her. Die sind gerade in so einer Phase, wo es ihnen nicht leicht von der Hand geht.
Ja.
Und nochmal zum Eingang zurück von Felix, zur rechten Zeit oder nicht. Also mein Take ist da ganz simpel, jedes Spiel kommt immer zur richtigen Zeit. Denn wenn ich Leistungssportler bin, wenn ich Athlet bin, dann will ich immer Wettkampf. Ich will immer die Herausforderung, am besten die größtmögliche. Ich will mich Woche für Woche oder am besten alle drei Tage auf Top-Level messen. Und das bekommst du jetzt noch dazu vor ausverkauftem Haus gegen eine Mannschaft, die natürlich mit individueller Qualität gespickt ist, die Extraklasse ist. Darstellt, logischerweise. Aber halt auch mit einer Mannschaft, die trotz Trainer und eigentlich schon halbwegs sichtbarer Handschrift immer wieder Probleme hat, genau diese auf den Platz zu bekommen. Dazu Kimmich, absoluter Leader, wahrscheinlich, zumindest auf wackelt er, ja, ja, wackelt, ob er spielen kann, wird sich erst am Freitagabend zeigen, aber da ist immer was drin. Auch und gerade gegen den FC Bayern München, und das wird man sehen am Freitagabend, da bin ich auch ziemlich sicher, ob es für einen Sieg reicht. Hört ihr gleich nachher, wenn wir uns wieder tippen, aber wir werden sehen.
Aber ich glaube, die Fans können sich auf ein richtig geiles Spiel freuen und auch ein bisschen vielleicht eine Parallele zur vergangenen Saison. Die Bayern, ordentlicher Vorsprung in der Liga und vielleicht im Hinterkopf ein bisschen schon das Hinspiel gegen Leverkusen, was dann ansteht schon. Brutal, wie es da übrigens in der Champions League weitergeht von Woche zu Woche, das ist echt Wahnsinn. Aber da steht schon das Hinspiel an, dann gegen Leverkusen. Ja, das Spiel ist dann schon am Freitag. Das heißt, ein paar Tage oder einen Tag mehr Pause für die Bayern. Und trotzdem wissen wir alle, wie das ist. Das ist ein Spiel für die Bayern gegen Leverkusen, wo sich maßgeblich das Wohl und Wehe ihrer Saison entscheidet. Wenn die hier rausgehen.
Gerade in dem Spiel, gerade das Spiel ist in Leverkusen.
So, das ist nicht irgendein Spiel. Dann steht für die Bayern auf dem Spielfinale daheim. Das wollen sie unbedingt erreichen. Oder wie Uli Hoeneß damals gesagt hat, da müssen wir dabei sein. Ja? So, und ja, das heißt, für die steht wahnsinnig viel auf dem Spiel und die Bayern sind professionell genug, das wissen wir, dass sie den Schalter umlegen können. Und dennoch, wenn ihnen ein Müh fehlen wird am Freitagabend, dann ist der VfB zur Stelle. Und da bin ich mir ganz sicher, dass Sebastian Hoeneß, dass die Mannschaft sich so heiß machen wird, dass das am Freitagabend, und ich glaube, dass da diese Spiele gegen Gladbach und Wolfsburg auch eine Rolle spielen werden, die wollen nicht dreimal hintereinander zu Hause verlieren.
Diese Wende zu Hause dazu, klar, der Effekt war bei dem Sieg gegen die Bayern jetzt, Anfang Mai war es, 2024 nochmal größer, wo dann Tuchel nach dem Spiel hingeht und sagt, ja, ist mir egal, wir werden trotzdem Vizemeister, ab nach Madrid, so schlimm ist jetzt nicht von dem Leverkusen-Spiel, aber natürlich trotzdem vielleicht ein leichter Effekt. Und wie gesagt, die Bayern waren für mich, klar, die sind dominant, die werden auch Meister werden, alles fein. Aber sie sind immer noch greifbarer, als sie schon mal in anderen dominanteren Jahren waren. Und warum nicht Freitagabend, Flutlicht, wir haben hier die ganzen Überschriften genannt, warum nicht?
Argumente, die Felix Mahler angeführt hat und jetzt gleich mit Zahlen unterfüttern wird. Bitteschön.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Jetzt muss ich hier unterlegen, dass der VfB was Zählbares holt. Mit den Daten, die ich vor mir habe.
Du kannst uns Hoffnung machen.
Ich hab gegen Ende noch was Nischiges rausgesucht für ein bisschen Hoffnung.
Aber das Beste zum Schluss.
Wir starten rein mit den Bundesliga-Daten, wie immer. Klassisch. Tore, Platz 6 der VfB, Platz 1 die Bayern, 41 Tore zu 69 Tore. Das ist der zweitbeste Wert der Bundesliga-Historie. Diese 3 Tore pro Spiel aktuell bei den Bayern nach eben dieser Anzahl an Spieltagen. Torschüsse, Platz 5 gegen Platz 1. Gegentore, Platz 12, 34 Stück gegen Platz 18. Nur 19 Tore kassiert die Bayern. weniger als Spiele quasi. Aktuell auch gerade 3 Spiele in Folge zu 0 in der Liga, insgesamt schon 12 Mal, auch jetzt schon mehr als in letzten Saisons immer, das waren meistens 11, auch mal 9, also auch da wirklich sehr stark hinten. Ballbesitz, Platz 3, 56% gegen Platz 1, 64%, absolutes Topspiel, was das angeht. Passquote auch, wie gesagt, lese ich jede Woche vor, 86,1% beim VfB ist bockstark. Die Bayern auf Platz 1 mit 90,9% Passquote im Schnitt ist komplett Banane. Gewonnene 2 Kämpfe gesamt, ist der VfB weiter auf Platz 1, die Bayern aber auch auf einem akzeptablen Platz 9. Jetzt kommen halt Werte, da mag es beim VfB und das siehst du halt, ich sage es ja oft, vielleicht brauchst du als das Team, das mehr das Spiel macht, mehr den Ballbesitz hat, nicht diese Abstiegskampfwerte und diese Zweikämpfe-Sprints. Man sieht ja, dass die Bayern sie trotzdem machen, also dass man sie trotzdem machen kann. Gewonnene Kopfballduelle noch Platz 15 gegen Platz 18, das ist noch relativ schlecht, aber hier Laufdistanz Platz 14 gegen Platz 5 bei den Bayern, Sprints Platz 13 gegen Platz 3 bei den Bayern, intensive Läufe Platz 17 gegen Platz 5 bei den Bayern. Das sind einfach deutliche Unterschiede und das, obwohl sie es, ich sag mal ganz, ganz doof gesagt, nicht bräuchten, nicht so sehr brauchen, wie es vielleicht in St. Pauli oder andere Teams da unten tun.
Aber sie haben das Arbeiten gelernt, auch durch die ein oder anderen Misserfolge der vergangenen Jahre. Sie haben wirklich wieder dieses Arbeiten gelernt, das gehört halt auch dazu. Es sind nicht mehr die Pep Guardiola-Zeiten, wo sie jeden Gegner herspielen mit Hacke Spitze. Und ich glaube, deswegen haben sie auch diesen Vorsprung sich rausgearbeitet, den sie gerade haben.
Sie sind dazu ein ziemlich faires Team nach den Statistiken. VSM Gegner Platz 12 gegen Platz 18 und Karten Platz 8 gegen Platz 17. Tabelle, das ist ein deutlicher Unterschied. Platz 7 gegen Platz 1, das sind 36 Punkte gegen 58. Heimtabelle Platz 8 gegen Auswärtstabelle Platz 1 logischerweise. Und, habe ich zum ersten Mal mit reingenommen, weil wir schon ein paar Spiele haben, Rückrundentabelle. VfB auf Platz 11, die Bayern auf Platz 1. Da haben wir nochmal unsere Probleme, glaube ich, zusammengefasst, weil die Hinrundentabelle war vermutlich besser als Platz 11. Es aktuell ist in der Rückrunde 67 Pflichtspiele zu Hause gegen die Bayern, 19 Mal gewonnen, 10 Mal Remis, 38 Mal verloren. Wir haben angesprochen, der Sieg letzte Saison war halt der erste seit 2007, also ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass der VfB viel punktet, generell aber eben auch zu Hause nicht. Trotzdem auch da in dem Flow von diesem 3:1 Sieg nochmal zu erwähnen, glaube ich, darf man nochmal kurz feiern, auch wenn es ab Sommer dann wieder vorbei ist, aber aktuell bist du Vizemeister, die Bayern wurden nur Dritter, also wirklich mal eine Saison, wo du froh den Bayern warst. Eckspieler gibt es ein paar, Nübel, Stiller, Hoeneß natürlich auch auf Manager-Ebene, Ulreich, Ito, Kimmich und Gnabry bei den Bayern. Und jetzt eine wilde Zahl, Zuschauermagnet, wir sind bei den Stories angekommen. Die Anzahl der Zuschauer bei den bisher 111 Aufeinandertreffen ist historischer Rekord, über 6,15 Millionen Zuschauer in Summe im Stadion. Historischer Lieblingsgegner leider auch. Die Bayern haben 70 Mal gegen VfB gewonnen, gegen kein anderes Team. Gab so viele Siege. Südschlager, Bayern haben die letzten 8 der letzten 9 Bundesligaspiele gewonnen mit einem Remis, also voll auf Meisterkurs. VfB auf der Gegenseite, kleine Krise, schreibt die Bundesliga, hat aus den letzten 5 Bundesligaspielen nur 4 Punkte geholt. Also wie gesagt, Favoritenrolle klar beim Rekordmeister. Aber jetzt das Nischige, wo ich dachte, ey, ich versuche irgendwie nochmal Hoffnung zu stiften, gerade in Sachen Heimspielen Hoffnung zu stiften. Ich habe geschaut nach was Mutmachenden und bin bei den Freitagabendspielen gelandet und habe die mal angeschaut, seitdem Sebastian Hoeneß beim VfB im Amt ist. Chronologisch von der Saison nach hinten weiter. 3:2 Union, 0:0 Leverkusen, 1:0 Sieg in Augsburg, 2:0 gegen Union, 3:1 gegen Darmstadt, Pleite in Leipzig ist 5:1 und ein 1:1 in Augsburg. Also nur ein Spiel am Freitagabend verloren. Das war diese Packung direkt am Anfang der Saison. Nach Führung noch 5 Stück kassiert, aber sonst eine ziemlich gute Phase, ein ziemlich guter Slot für ein VfB, so ein Freitagabendspiel.
Das reicht mir, um dran zu glauben. Danke, so. Felix. Ja,
3:0.
Würdest du auch Geld draufsetzen, Christian?
Ich mach sowas nicht. Aber ich werde euch, glaube ich, nachher einen ganz soliden Tipp aufsetzen. Spiel, auf die ein besonderes Augenmerk zu richten gilt, Herr Meisel.
Ich habe vorhin ja gesagt, der FC Bayern, dem läuft es nicht so. Ja, vor allem was das Spielerische angeht, vor allem was es eben braucht, um, sag ich mal, Gegner, die eher kompakt stehen und auch tief stehen, zu bespielen. Hat man gegen Celtic gut gesehen, die 90 Minuten. Und Spieler, auf die es da ankommt in solchen Spielen, sind die, die in 1:1 gewinnen können. Die erstmal sich trauen, 1 zu gehen und dann das auch auflösen können, positiv für sich. Der FC Bayern, 3 Spieler, und ich habe mir einen davon gepickt. Es ist nicht Kingsley Coman, es ist auch nicht Leroy Sané. Dann bleibt ja nur noch einer und der heißt Michael Olise. Und den habe ich mir genommen, weil er auch da nicht nur 1-gegen-1 stark ist, sondern auch richtig klasse Tore erzielen kann. Hinspiel in Glasgow beispielsweise, wo er dieses Traumtor macht, in den Knick, das Spiel entscheidet. Das sind schon jede Menge Qualitäten auf 1,87 Meter, glaube ich, verteilt. Der Junge ist auch nicht gerade schmächtig unterwegs. Und wenn der Bock hat, kann der ein Spiel alleine einfach entscheiden. Deswegen muss man auf den besonders aufpassen.
Philipp, ganz kurz Nachfrage an der Stelle, weil ich habe das vorher angedeutet. Jetzt hast du es doch mal gesagt, du bist bei dem Rückspiel gegen Celtic in
München gewesen. Genau, ich war in München, als Glasgow Celtic 3 Minuten gefehlt haben, um den großen FC Bayern aus der Champions League rauszuschmeißen.
Die Frage, die ich an dich habe, ist das, was Celtic dort gespielt hat, möglicherweise eine Blaupause für das, was der VfB machen könnte, um erfolgreich zu sein? Kann man das vergleichen oder ist der VfB zu sowas nicht imstande? Weil ich finde, Celtic hat das überragend gemacht.
Ja, die haben das überragend gemacht, aber was Celtic halt hat und was dem VfB in den letzten Wochen und Monaten nicht oft so gelungen ist, ist quasi dieses krass zwingend vertikale Spiel nach Ballgewinn. Ja, also das hast du, das hat Brendan Rodgers der Mannschaft wirklich gut beigebracht, weil die es in der Liga überhaupt nicht brauchen, logischerweise. Da spielen sie genauso wie der FC Bayern immer nur einen tiefen Block. Die stehen ja alle nur tief gegen Celtic, logischerweise. Und das ist, ich würde es nicht mal Umschalttaktik nennen, aber es ist halt einfach dieses überfallartige, wenn ich einen Ballgewinn habe, dann egal wie tief oder wie hoch der ist, dann muss der erste Pass, wird meistens zurückgespielt, ja, und also ein Klatschen gelassen und dann kommt entweder Diago-Verlagerung oder eben der Steilpass und dann ist oft, weil eben Mannschaften wie Bayern mit hoch aufgerückten Außenverteidigern spielen, ist da oft großer Raum und dieser Raum, den hat man sich dann halt genommen und hat so es immer wieder geschafft, aussichtsreich in Bayerns Strafraum zu kommen und hätten damals, ich weiß, Fußball findet nicht im Konjunktiv statt.
Hat man schon
ja, wieder. Hätten die Herren Kühn und Maeda ihre Chance in der ersten Halbzeit genutzt, da in diesem Spiel, dann gehst du mit 1-0 und dann dem späteren 2-0, du schmeißt die raus, Punkt. Ja, und so kommt es halt, dass in der 90+4 der Ausgleich fällt und der reicht dann den Bayern.
Und das ist der Punkt, der mir ein Stück weit Hoffnung macht. Die Bayern waren in den vergangenen Wochen ein paar Mal fällig, würde ich sagen, vor allem in Leverkusen
genau.
Auch.
Oh ja, auch an diesem Abend war das fällig. So gegen Celtic. Ja.
Und an diesem Abend war es auch so. Eigentlich war es auch im Hinspiel übrigens schon so. Und das macht mir Hoffnung. Es kann nicht auf Dauer gut gehen. Wenn die da herfahren am Freitag und die gewinnen futztrocken 3-0, dann ist es so, dann sage ich nichts. Aber wenn die Bayern dem VfB ein Türchen aufmachen, dann wird der VfB da reingehen. Außenverteidiger war gerade dein Stichwort, nämlich meiner ist der Fonsi. Alfonso Davies, der dann leider aus deiner Sicht und aus der Sicht der Celtic-Fans in der Nachspielzeit die Verlängerung vermieden hat mit seinem Tor, weil er da vorne richtig stand bzw. irgendwie angeschossen wurde. Aber generell ist das für mich ein Spieler, der wirklich so ja ein bisschen sinnbildlich steht. Wenn der funktioniert, funktioniert die Mannschaft. Und auf der einen Seite ist er ein unfassbar starker Spieler. Geschwindigkeit brauchen wir nicht drüber reden. Dribbelstark, Übersicht. Aber er ist auch einer, Stichwort Restverteidigung, der das durchaus hin und wieder mal offen lässt, wo du reingehen kannst. Und wenn der VfB, und das kann er, das hat er auch unter Sebastian Hoeneß schon ein paar Mal
genau,
gezeigt,
das ist der Punkt,
diese Umschaltmomente zu kreieren und den Fonsi vor und vorne zu lassen und selbst irgendwie reinzustechen, dann ist da was drin. Also ja. Ich glaube, dass das eben ein Spieler ist, dessen Tagesform maßgeblich davon abhängen
aber
wird.
Aber da brauchst du halt vor allem Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit, die einem Führig schon länger abgeht, die Lebeling nicht konstant auf den Platz bekommt, die Brun Larsen nicht konstant auf den Platz bekommt. Da darf es halt einfach 1-2 Haken weniger sein. Ja, das muss sogar so sein. Da ist nichts mehr mit, ich drehe nur mal auf und leg nach innen.
Das hat man Hoffenheim auch mal.
Du musst, ja. Genau, das ist in Hoffenheim auch gemerkt. Du musst konsequent den Weg zur Torauslinie suchen und dann versuchen, über einen scharfen Ball in die Mitte oder im Idealfall in den Rückraum deine Mitspieler zu finden. Aber wenn dieser Klatschmoment kommt nach Ballgewinn und dann der steil oder tiefe Pass, diagonal oder Longline, ist egal, da muss voll Speed her, da muss komplett, darf dich nichts anderes interessieren, außer ich muss jetzt diesen Ball an diese Grundlinie bringen. Und das haben sie in den letzten Wochen halt leider nicht so auf den Platz gebracht. Wenn sie das hinbekommen, sehe ich gute Chancen am Freitagabend.
Felix, du hast einen rausgesucht, der zuletzt wieder aufblüht.
Ja, der beim VfB dafür zuständig war, dass letztes Jahr auch so gut lief. So ein bisschen Sympathie-Pick bei mir mit Hiroki Ito. Hat mir sehr gut gefallen beim VfB. Sehr schade, dass er gewechselt ist. War mit der ruhigste Wechsel im Sommer wahrscheinlich. Der war gefühlt an Tag 3 vom Fenster, war auf einmal weg zu den Bayern und tschüss. Danach lange mit Verletzungen geplagt gewesen. Jetzt ist er wieder voll da, sogar Startelf-Kandidat und so Geschichten. Und macht das ja auch da wirklich nach der langen Verletzung. Glaubst du, der war mal wieder so halb da, dann wieder verletzt. Also trotz dieser langen Zeit macht das von Anfang an super bei den Bayern. Und ja, jetzt haben die Freude mit ihm und auch schon getroffen beim 4-0 gegen Frankfurt noch. Sahnehäubchen obendrauf. Das ist ein interessanter Kandidat da hinten.
Definitiv. Personalsituation beim VfB ist, glaube ich, soweit das meiste im Lot, ne?
Das ist so, ja. Ich weiß nicht, ob es für Alter Kiel und El Bilal schon reicht für eine Kadernominierung.
Teiltraining
erstmal. Genau.
El Bilal glaube ich nicht. Aber, ja,
aber sie sind beide weiterhin auf einem sehr guten Weg. Nichtsdestotrotz, Notwendigkeit ist gar nicht gegeben, logischerweise. Du hast auf beiden Positionen genug Optionen, sowohl auf dem Platz als auch auf der Bank. Lediglich vielleicht ganz vorne fehlt ein bisschen Tiefe, aber da kannst du jetzt auch nichts mehr dran ändern. Insofern, ich gehe davon aus, dass sich die Startelf relativ in dem Rahmen bewegt, den wir auch schon in Sinsheim gesehen haben.
Ja.
Sollte nicht noch irgendwas passieren, von dem wir jetzt noch nichts wissen. Trainer Hoeneß wird rechtzeitig vor dem Spiel nochmal Auskunft geben in der Pressekonferenz, wie er es üblich macht. Und dann schauen wir mal, ja, was da am Freitagabend passiert. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, alles da, was es braucht für ein Spitzenspiel. So ist nicht.
Ein Spitzenspiel, das wie ausgeht, Felix?
Ich habe hier zwei Tipps vor mir stehen.
Geht das schon los?
Und ich morph sie jetzt in einen Tipp 3-2.
Ich dachte, jetzt hat den Tipp, den er jetzt sagt, und den am Samstag, am Freitagmittag noch ändert oder so.
Nee, hier steht 3-1 und 2-2. 3-2 am Ende des Tages.
Spiel geht 1-1 aus, danke.
Ich habe mir vorher auf YouTube die Highlights angeschaut von einem Spiel aus früheren Tagen. Da lag der VfB sehr schnell 0-1 hinten durch Carsten Janker. Dann hat Pablo Thiam ausgeglichen. Und dann hat Krasimir Balakov, der mit dem du vorher noch telefoniert hast, das 2-1 geschossen. Mein Tipp ist, es geht genauso. Frühes 0-1 für die Bayern, die schon mit dem Kopf ein bisschen bei Leverkusen. Und dann macht der VfB 2-1.
Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil aktuell Führungen vielleicht schlechter als Rückstände.
Ja, deswegen käst mich dieses Hoffenheim-Spiel auch noch an, dass der diese 4 Punkte holt, ja? Das in diesem Tippspiel.
Das habe ich extra verschweigen wollen an der Stelle.
Ist auch noch so ein Punkt, warum es mir wirklich.
Ich glaube, da geht es aber vielen da draußen genauso. Wir bleiben optimistisch und ich glaube, das zeigen auch unsere Tipps. In der nächsten Woche werden wir das analysieren. Wie immer, für euch gilt. Folgt uns, Sternchen, Daumen hoch, info@meinvfb.de und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, es gibt speziellen Content in dieser Woche für euch.
Das ist richtig, wir haben einen Sonderpodcast, einen Podcast-Spezial zu Madrid oder Turin, Hauptsache Hörbuch,
ja.
So ist der Titel, draußen und zwar haben wir Markus Schmalz und den Finn Appenzeller hier gehabt. Der Schmalle hat damals das Buch geschrieben, 2018. Jetzt hat es Finn zum Hörbuch quasi verwandelt per Steilpass. Gibt's überall da, wo es Hörbücher gibt. Und wir haben mit den beiden über dieses Buch logischerweise gesprochen, über den Prozess, über illustre Auswärtsfahrten an Orte, die man sich heute noch gleich gar nicht mal vorstellen kann, wie man da überhaupt hinkommt. Zu den damaligen Zeiten waren es wirkliche Abenteuerreisen. Ganz, ganz hervorragender Stoff. Mir hat die Sendung großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch da draußen. Wenn ihr sie denn hört, ihr findet sie einfach in eurem Podcast-Feed. Und ja, auch da gerne Feedback logischerweise da lassen.
Gerne, es war eine echt coole Zeitreise. Also hat mir auch großen Spaß gemacht. Wir hatten auf der einen Seite die sogenannten alten Schinken, wir hatten Feyenoord, wir hatten den Europapokal der Pokalsieger, wir hatten Island, wir hatten Russland.
Gianfranco Sola
hatten wir auch. Und wir hatten aber auch die ganz frischen Ereignisse. Und das ist, glaube ich, genau das, was es, denke ich, hörenswert macht. So ein bisschen den Spagat hingekriegt aus, wir schwadronieren über die alten Zeiten, aber haben auch ganz frische Eindrücke aus Madrid, aus Turin. Es ist einfach schön, dass der VfB da wieder zurück ist und wir hoffen, dass es vielleicht auch dann in der nächsten Saison dafür reicht.
Kurz vor diesem Fangesang, erste Runde Rotterdam, zweite Runde Rom. So nach dem Motto war diese ganze Folge. Ich habe es ja auch gehört, also auch von mir die Empfehlung.
Dann würde ich sagen, entlassen wir euch in das Flutlicht-Südschlager-Wochenende. Und
wann Bayern-Nassmacher-T-Shirts, Christian? Wann?
Wenn es passiert, dann gibt es welche. Direkt nachdem ich das T-Shirt drück mit der Fußball findet nicht im Konjunktiv statt. Das kriegst du zuerst. Und dann sprechen wir über die Bayern-Nassmacher. Ich danke euch, Leute.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Podcast-Start. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.